Ich mag den Herbst viel lieber als den Frühling. Denn im Frühling geht der Blick nach unten, auf den Boden. Im Herbst aber geht der Blick nach oben, zum Himmel. Mit diesem Zitat eines Verfassers, dessen Namen ich leider vergessen habe, begrüße ich euch heute zu diesem Gottesdienst an diesem Novembermorgen. November, einer der unbeliebtesten Monate des Jahres. Meistens ist es alles grau in grau in diesen Tagen. Als ich hergefahren bin, war oben bei Teuschatz alles weiß. Man hat gerade so 50 Meter gesehen. Eigentlich war es schön. Viele sind erkältet, ich auch noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem recht gut. Es macht wenig Spaß, rauszugehen. Und dann sind noch diese vielen Feiertage, die uns alle an unsere Vergänglichkeit erinnern. Aller Heiligen, aller Seelen, Buß- und Bettag, Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag. Auch der heutige Tag, der 9. November, steht nicht nur für den Fall der Mauer und für andere Ereignisse in unserer Geschichte, sondern er ist vor allem der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen, dann bleibt uns eigentlich nur, den Blick auf den Boden zu senken. Über was predigt man an einem solchen Tag, in einem solchen Monat, wenn vieles um uns herum eben einfach schon grau in grau ist und eher dazu geeignet, uns trübsinnig werden zu lassen? Als Predigttext habe ich heute einen Text beim Propheten Jesaja rausgesucht. Ein Text, der vielen wahrscheinlich bekannt ist. Und einer, der hoffentlich Hoffnung schenkt und neuen Mut macht. Der hilft, den Blick wieder nach oben zum Himmel zu richten. Dorthin, von wo uns Licht und Leben kommen. Und wir lesen aus Jesaja 43 die Verse 1 bis 5a in der Elberfelder Übersetzung. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Soweit Gottes Wort. Ein wundervoller Text, eine wundervolle Zusage. Jesaja hat sie im 8. Jahrhundert vor Christus verkündigt, aber in eine Zeit hineingesprochen, die weit jenseits seiner eigenen Lebenszeit lag. Der Text, den wir gelesen haben und die Verse danach, sind für das Volk Israel in der Verbannung bestimmt. Sie bekommen die Zusage der Befreiung und Heimkehr aus Babylon. Am Ende des Abschnitts wird sogar allen anderen aus Israel, die irgendwo in der Zerstreuung leben, die Rückkehr verheißen. Denn Gott schafft etwas Neues. Er hat sein Volk nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Er macht einen neuen Anfang mit ihm. Anders, als Israel wahrscheinlich dachte, und auch zeitlich sicherlich ganz anders, als wir Menschen uns das vorgestellt haben. Das Besondere und Einzigartige an der ganzen Sache ist vor allem, dass Gott selber sein Volk befreit. Er kauft sie los aus der Hand der Unterdrücker. Lösegeld wird es für die Israeliten geben. Von Ägypten, Kusch und Seba ist hier die Rede. Der Theologe Gerhard Lohfink hat gesagt, es handelt sich hierbei um riesige Gebiete entlang des Nils, Das ging bis nach Nubien hinein, das liegt wohl im heutigen Sudan. Es war die Kornkammer der damaligen Welt, rund um das Mittelmeer. Und damit ein hoher Preis, der für Israel bezahlt wurde. Gott gibt für sein Volk Menschen und Völker. Es kostet ihn erschreckend viel. Und es gab tatsächlich historische Ereignisse, Eroberungen von Gebieten, die mit dieser Prophezeiung übereinstimmen. Unser Gott ist auch ein Gott der Geschichte, auch unserer Geschichte. Er hat uns nicht geschaffen, um uns dann hier alleine rumwurschteln zu lassen. Er hat alles in der Hand. Nichts, was in dieser Welt passiert, entgleitet ihm. Und er greift auch ein, denn er hat einen Plan für diese Welt und nichts und niemand wird ihn davon abhalten, diesen Plan auch zu Ende zu bringen. Die Rettung seines Volkes Israel gehört mit zu diesem Plan. Er liebt dieses kleine Volk. Israel ist sein Augapfel, wertvoll und teuer für ihn. Auch daran hat sich bis heute nichts geändert. Gott liebt Israel. Eine unpopuläre Aussage, aber deshalb nicht weniger wahr. Auch wenn ihm vielleicht die eine oder andere politische Entscheidung zur heutigen Zeit und auch zur Zeit Jesajas nicht so gefallen hat. Aber Gottes Liebe bleibt bestehen und aus dieser Liebe heraus ruft er Israel zu. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich erlöst. Ich bin dein Retter. Ich zahle Lösegeld für dich. Obwohl Gottes Volk auf dem besten Weg war, in sein Verderben zu laufen und Gott deshalb auch das Gericht durch Jesaja ankündigte, weil er ja sowieso wusste, was passieren würde, haben Strafe und Gericht nicht das letzte Wort bei Gott. Das letzte Wort bei ihm haben Liebe und Gnade, sodass er Israel auch Trost und Kraft und Zuversicht zusprechen kann. Gott beweist seine Treue durch ganz konkrete Zusagen in ganz konkrete Situationen. Er ruft die Menschen, die er sich ausgesucht hat, beim Namen. Er kennt jeden Einzelnen, damals wie heute. Er kennt dich und mich genauso wie jeden Israeliten vor rund 2800 Jahren. Er nennt sie und uns sein Eigentum. Und auch wenn der jeweilige Lebensweg seines Volkes in schwierige und auch gefährliche Situationen führte, in unangenehme Lagen, wird Gott an seiner Seite sein. Weder Wasser noch Feuer können ihm etwas anhaben. Und diese beiden Gegensätze, Wasser und Feuer, stehen für alles, was einem so im Leben an Unangenehmen passieren könnte. Dass unser Leben immer wieder bedroht ist und bedrängt und auch belastet, das wissen wir selber aus eigener Erfahrung nur zu gut. Den Israeliten erging es nicht anders als uns. Das hat sich durch all die Jahrhunderte hindurch nicht geändert. Aber genauso wenig hat sich Gottes Zusage geändert. Ich bin bei dir, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Fürchte dich nicht. Was auch immer Israel in seiner Geschichte noch passieren und begegnen wird, Gott bleibt treu. Er lässt sein Volk nicht im Stich. Darauf dürfen sie sich verlassen. Und nicht nur sie. Denn wenn wir das alles mit einem gewissen zeitlichen Abstand von vielen Jahrhunderten hören, Gottes Zusage seiner Gegenwart, seine Liebeserklärung an sein Volk, das Lösegeld, das dafür bezahlt wird. Er, der allmächtige Gott, dem alles gehört und der sich trotzdem nicht zu schade ist, aus seinem Eigentum etwas herzugeben. Dann erinnert uns das doch wahrscheinlich an ein anderes Lösegeld, das vor gut 2000 Jahren gezahlt wurde, um uns Menschen von aller Schuld und Sünde zu befreien. Um uns den Zugang zu Gott wieder frei zu machen, den Weg zum Vater, damit wir auch den Blick wieder frei und offen zum Himmel heben können. Gott hat einen Plan zur Rettung dieser Welt, nicht nur für sein Volk Israel. Und dieser Plan schimmert bereits in der Prophetie des Jesaja durch. In den Versen 6 und 7 nach unserem Predigttext heißt es: Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Diese Sätze gelten, wie wir bereits gehört haben, eben vor allem den Israeliten, die in der weltweiten Zerstreuung leben. Sie können aber auch als eine Erweiterung auf all die Menschen angesehen werden, die sich zu Gott bekennen. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist, wie es im Text heißt. Gott erweitert den Kreis derer, die gerettet werden sollen, egal aus welchem Volk jemand kommt. Gott denkt universal. Er hat die ganze Welt im Blick, die ganze Weltgeschichte, auch unsere. Jesaja hatte wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, wie weit seine Prophetie überhaupt gehen würde, welche Bedeutung seine Worte hatten. Er sprach in Gottes Auftrag später ja auch von dem leidenden Gottesknecht. Aber wie und wann und auf welche Art und Weise sich diese Prophetie erfüllen würde, blieb ihm verborgen. Wer konnte denn ahnen, dass einmal das Lösegeld, von dem Gott hier im Zusammenhang mit der Befreiung Israels spricht, in einem viel größeren und umfassenderen Zusammenhang zur Befreiung von uns Menschen gezahlt würde? Dass dieser Begriff eine so schmerzvolle, lebensverändernde und lebenswichtige Bedeutung bekommen würde? Wer konnte wissen, dass Jesus, Gottes eigener Sohn, auf diese Erde kommen würde und eben sein Leben als Lösegeld geben würde, damit wir leben dürfen? Jesus hat von sich selber gesagt: Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ich denke, er hat nicht zufällig so von seinem stellvertretenden Tod gesprochen, sondern er kannte den Text bei Jesaja. Und er hat darauf zurückgegriffen, um seine Botschaft und seine Sendung zu verdeutlichen und um die Zusammenhänge aufzuzeigen. Denn was der Vater mit Israel begonnen hat, setzt der Sohn in seinem Namen und unter seinem Willen fort, mit der ganzen Welt, damit alle Menschen gerettet werden. Und so haben auch wir eine Chance heute auf Vergebung unserer Schuld und ewiges Leben. Und deshalb dürfen auch wir heute sagen, dass die Worte des Trostes, der Ermutigung und der Liebe, die der Vater damals seinem Volk Israel zugesprochen hat, wegen und durch Jesus heute uns gelten. Wir gehören jetzt zu denen, die mit seinem Namen genannt werden, die Nachfolger Jesu sind. Und auch wenn wir eben nicht im babylonischen Exil sitzen, nicht in der Zerstreuung leben müssen, sondern einfach nur unseren ganz normalen Alltag irgendwie leben, brauchen wir Worte der Ermutigung, gute Worte, gerade an Novembertagen. Gott sei Dank gilt auch für uns diese Zusage, deren Wahrheit Jesus mit seinem Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung bewiesen hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Ich bin dein Retter. Ich habe das Lösegeld für dich gezahlt. Und vor allem, du bist wertvoll und teuer für mich. Ich habe dich lieb. Sind solche Worte nicht wie Balsam für unsere Ohren und für unsere Seele und berühren unser Herz? Was macht das mit uns, wenn wir sowas hören? Ich denke, wir wachsen doch irgendwie innerlich schon 10 Zentimeter und fühlen uns größer und stärker und irgendwie ermutigter. Zumindest mir geht's so. Und es tut einfach gut zu wissen, dass da jemand ist, dem wir wichtig sind, der unseren Namen kennt, uns liebevoll ansieht, dem wir gehören, nicht als Sklaven, sondern als gute Freunde, als gern gesehene und angesehene Menschen. Und dann erst dieses: Du bist teuer und wertvoll in meinen Augen. Wo können wir heute noch so etwas hören? Es hat Seltenheitswert. Unsere Welt entwickelt sich eher nicht in die Richtung, dass Rücksichtnahme und positive Beachtung zunehmen. Es scheint eher so zu sein, dass Egoismus und Individualismus sich immer mehr ausbreiten. Jesus hat gesagt, dass irgendwann die Liebe erkalten wird. Und ich habe den Eindruck, dass wir das jetzt schon ziemlich spüren können. Und damit verbunden ist auch ein Leistungsdenken, das unser Leben in fast allen Bereichen berührt. Wer da nicht mithalten kann oder möchte, der hat es deutlich schwerer als andere. Neulich habe ich im Bus mal wieder unbeabsichtigt ein Gespräch gehört. Wenn man da so ein bisschen enger aufeinander sitzt und die Leute auch dann laut reden, bleibt es nicht aus. Und da hat ein Mann so um die 60 einer Bekannten erzählt, dass er gerade vom Arbeitsamt komme. Er habe jetzt eine chronische Erkrankung. Er sei nicht mehr so belastbar. Aber er möchte noch arbeiten. Aber er finde nichts. Er hat sogar versucht, sich in Cafés für den Service oder die Küche irgendwie einstellen zu lassen. Aber keiner wolle ihn. Seit über einem Jahr sei er jetzt zu Hause und jetzt habe er aufgegeben. Aus dem Gespräch konnte ich aber auch heraushören, dass dieser Mann anscheinend noch Familie hat, die ihn unterstützt und die ihm hilft, sein angekratztes Selbstbewusstsein wieder etwas aufzubauen. Und das ist gut so. Denn gerade für diese Tage, an denen wir traurig sind, uns vielleicht einsam und im Stich gelassen fühlen, an denen die Last des Lebens wieder ziemlich schwer wiegt und unseren Blick nach unten ziehen möchte, brauchen wir Zuspruch, echten Zuspruch, ehrliche Worte, die auch so gemeint sind, wie sie gesagt werden. Manchmal gibt es Menschen, die uns so etwas zusprechen können, die Verständnis haben und Zeit, ein offenes Ohr und ein großes Herz, die unsere Hand halten und uns vielleicht sogar manchmal einfach in den Arm nehmen und Trost schenken können. Das sind oft Menschen, die Gottes Liebe selber erfahren haben und etwas davon weitergeben können. Manchmal sind wir aber auch von außen betrachtet alleine. Und dann ist es gut zu wissen, dass da doch jemand ist, der unsichtbar, aber ganz real anwesend ist. Denn Jesus ist immer bei uns. Er ist da, wenn wir ihn anrufen. Seine Gegenwart umhüllt uns so wie die Luft, die wir atmen. Und wenn wir zu ihm rufen, dann werden wir seine leise Stimme in unserem Herzen hören, die uns zuspricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist teuer und wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb. Das sind Gottes ewige Worte, die wie ein wärmender Gruß aus dem Himmel zu uns kommen, uns einhüllen in einen Mantel der Liebe und der Geborgenheit. Wir sind nicht irgendeine Nummer in der weltweiten Masse der Weltbevölkerung. Wir sind von Gott bei unserem Namen gerufen, jeder einzelne von uns, jeden Tag. Er kennt dich und mich ganz genau. Er wollte uns so, wie wir sind, vom ersten Tag unseres Lebens an. Und er wird uns nicht im Stich lassen, bis in alle Ewigkeit nicht. Denn jeder von ihm ist für ihn kostbarer, jeder von uns ist für ihn kostbarer als der teuerste Diamant, wertvoller als Gold. Wenn das nicht so wäre, hätte Jesus nicht mit seinem Blut für uns bezahlt. Er hat uns teuer erkauft, aber wir waren es ihm wert. Und das ist der ultimative Beweis für seine Liebe zu uns. Daraus ergibt sich auch ein Wert und eine Würde, den jeder Einzelne von uns hat. Und so etwas gibt es nirgendwo sonst auf der Welt zu finden. Wert und Würde bleiben bestehen, egal wie sich unser Leben entwickelt, egal was andere über uns denken oder sagen. Jeder von uns ist und bleibt einzigartig, wertvoll, würdevoll und geliebt. Vollkommen unabhängig von unserem sozialen Standard, von unserer Herkunft, unserem Lebenslauf, von unserem Alter, von unserer Gesundheit oder von unserer Krankheit. Die selbst erkrankte Professorin Devon Stahl hat sich Gedanken darüber gemacht, wie Gottes Volk den Messias sich erhoffte, wie Jesus in diese Welt kam und wie er nach seiner Auferstehung aussah. Und sie schreibt in einem Magazin der Bruderhofgemeinschaft Folgendes: Wir hofften auf einen Adonis und erhielten einen entstellten Mann. Das sollte uns nicht überraschen. Als Gottes Volk sich nach einem starken, allmächtigen Kriegergott sehnte, erhielt es ein hilfloses Kind. Es wünschte sich einen siegreichen Herrn und erhielt einen Mann, der zu Tode verurteilt und vom Staat ungerecht gekreuzigt wurde. Wir hoffen auf mächtige, auferstandene Körper, aber wir bekommen einen Verwundeten gezeigt. Der auferstandene Körper Jesu unterscheidet sich nicht sehr von seinem sterblichen Körper. Er kam verletzlich in die Welt und verlässt sie mit den Spuren dieser Verletzlichkeit. Und daraus folgert sie: Unser Gott ist nicht der Gott der Stärke und ein Gott der Macht, sondern er ist ein Gott der Verletzlichkeit. Mit diesem letzten Satz kann ich nicht so ganz mitgehen, denn unser Gott ist ein Gott der Macht und der Stärke. Er ist allmächtig und da kommt niemand an ihn heran. Aber er ist auch gleichzeitig ein Gott der Verletzlichkeit, weil er sich verletzlich gemacht hat. Gott kam in Jesus in diese Welt. Er wurde Mensch. Und Menschsein heißt verletzlich sein. Das erleben wir jeden Tag wieder neu. Das hat auch Jesus in allen Facetten erlebt. Nur deshalb kann er uns auch so gut verstehen und uns zusprechen: Ich weiß, wie es dir geht. Ich habe das alles am eigenen Leib erfahren und ich kann mit dir fühlen. Deshalb weiß er, was wir immer wieder nötig haben. Worte des Trostes und der Ermutigung, der Liebe und der Hoffnung. In der katholischen Liturgie gibt es einen Antwortsatz der Gemeinde, der lautet: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und genau so ist es. Jesus muss nur ein Wort sprechen und unser Leben sieht anders aus. Da kommt Trost hinein, innerer Frieden, neue Hoffnung und Stärke. Wir können wieder frei atmen und den Blick nach oben zum Himmel richten. Vielleicht sogar ein Lächeln wagen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist teuer und wertvoll in meinen Augen und ich habe dich lieb. Das sind jetzt 31 Worte, ein ganzer Sack voller Ermutigung, direkt aus dem Himmel, aufgeschrieben für uns, damit wir sie nicht vergessen und bei Bedarf immer wieder nachlesen können. Nehmt sie mit in eure Woche. Sprecht sie einander zu oder auch mal für euch selber, wenn das Novembergrau wieder einmal übermächtig zu werden droht. Wir haben dem etwas entgegenzusetzen. Gottes Wort, das Wort des Lebens. Amen.